Hört man mich? Ja? Guten Morgen. Genau, wir stecken direkt in einer Predigtreihe, die heute aber auch schon wieder endet, letzten Sonntag erst angefangen hat. Lobpreis mehr als Lieder singen. Aber bevor ich da mit euch so einsteigen möchte, möchte ich euch noch ganz besonders zum nächsten Sonntag einladen. Da haben wir Visionssonntag. Also wer den Jahresplan gelesen hat, der hat vielleicht noch in seinem Terminkalender drin stehen, Samstagabend, Visionsabend oder Visionssamstag und für den Sonntag auch Visionssonntag drin stehen. Wir haben gedacht, wir kürzen es etwas, wir nehmen mal einen Samstagtermin raus und möchten einfach vom Rahmen her einen normalen Gottesdienst haben, aber am nächsten Sonntag uns wie ich nochmal ja, vor Augen führen, was ist eigentlich die Vision dieser Gemeinde? Wofür stehen wir? Was wollen wir eigentlich? Was glauben wir? Warum hat Gott uns hier hingesetzt in dieser Stadt? Was hat er uns aufs Herz gelegt und wollen den nächsten Sonntag da so einen Fokus drauf werfen. Da möchte ich euch ganz herzlich einladen, dabei zu sein. Das ist hier ist eure Gemeinde, wir sind gemeinsam Gemeinde und da gemeinsam drauf zu schauen. Vom Rahmen her ist es genauso wie jeder Sonntag auch, 10.30 Uhr bis 12 Uhr so in etwa. Wenn ihr 5 Minuten früher da sein würdet, wäre das auch nicht schlecht. Genau. Als Miriam und ich noch jünger waren, ja, so vor 10 Jahren mit 20, da waren unsere Ohren noch nicht so kaputt, hatten noch keinen Tinnitus, aber da sind wir relativ regelmäßig auf das christliche Rock-Event gefahren. Ja, auf die Christmas Rock Night nach Ennepetal, da konnte man seine Lieblingsband hören, Disciple, meine Lieblingsband. Ja, direkt aus Amerika eingeflogen, andere Hard-Rock-Bands, Metal-Bands aus Skandinavien, die mit den bösen Gitarren so richtig abrocken konnte man da. Und da konnte man dann für 2 Tage den ganzen Tag Headbangen also, und Pogen. Also für die, die nicht wissen, was das ist, das ist eine Form von Walzer-Tanzen, nur körperbetonter. Und dann konnte man sich auch schon mal Nasenbluten holen. Ja, nicht, weil man sich geboxt hätte, sondern weil es einfach ein bisschen körperbetonter war, so wie beim Rugby ungefähr. Muskelkater gab es auch noch dazu, einen steifen Nacken auch. Und wir sind immer mit ein paar Freunden hingefahren, haben uns im Bulli gesetzt, hingefahren und das war das Event für uns einmal im Jahr, Anfang Dezember nach Ennepetal. Das war richtig gut. Und ich kann mich an ein Jahr erinnern, da war dann gerade mal Pause, weil die Bands irgendwie umbauen mussten und dann bist du irgendwie nass geschwitzt mit deinem T-Shirt, gehst nach draußen, weil dieses Tanzen ist anstrengend. Und dann stehst du da in der Kälte rum und wir standen mit so ein paar Freunden da. Und irgendwie stand auch ein Mädel dabei und wir haben uns unterhalten und irgendwann meinte sie mit ihrer piepsigen Stimme, aber in einem völlig ernsten Ton, so, ich gehe jetzt wieder rein, Lobpreis machen. Und wir haben sie alle angeguckt und haben gedacht, okay, das sind zwar alles christliche Bands, die haben auch alle christliche Texte und so, aber Lobpreis, nee, also irgendwie passt das nicht. Sie ist halt abgestiefelt. Und für sie war das aber eine völlig legitime Form von Lobpreis machen. Ja, also waren doch christliche Bands, christliche Texte und man konnte Gott dort auch anbeten. Und für sie war das völlig in Ordnung. Wir haben es nicht so ganz verstanden, wie man denn bei so harten Gitarrenriffs und Schlagzeug-Solos und sowas, wie man denn da Lobpreis machen könnte. Da hatte ich ein völlig anderes Verständnis davon. Und ich würde das heute auch immer noch nicht alles als Lobpreis bezeichnen. Ich glaube, dort gibt es Momente, wo man durchaus Gott anbetet. Aber so im Großen und Ganzen ist es doch eher Konzert als eine Form von Lobpreis. Aber für sie war das völlig in Ordnung, eine völlig legitime Form. War ja schließlich auch alles dabei. Ja, also christliche Texte, Musikinstrumente, Gesang, ist doch alles, was Lobpreis ansonsten ausmacht von der Form, oder nicht? Was wäre für dich denn eine legitime Form von Lobpreis? Wo hört's auf? Wo fängt's an? Wie müsste der Rahmen sein? Wie ist es mit dem Wie? Wie muss Lobpreis sein, damit du es als Lobpreis bezeichnen würdest? Schon mal drüber nachgedacht? Wann empfindest du das als Lobpreis? Oder andere Frage, wann würdest du denn sagen, der Lobpreis ist gut gewesen? Also sonntags morgens? Oh ja, der Lobpreis, der war so gesegnet, der war so gesalbt, hatte so richtig so Gänsehaut, der Heilige Geist sich gekrault am Rücken. Ich provoziere extra ein bisschen. Weil, sind wir doch mal ganz ehrlich, manchmal kommen da Gefühle und wir meinen, es sei der Heilige Geist, obwohl es der vielleicht doch gar nicht ist. Wann ist für dich Lobpreis gut? Wann würdest du das definieren? Denk mal ganz kurz drüber nach, wann würdest du sagen, der Lobpreis war gut? Und jetzt, mal abgesehen, ich kenne all die frommen Antworten, die wir als erstes kommen, aber so, wann würden wir selber sagen, oh, das war eine gesalbte, eine richtig gute Zeit? Welcher Lobpreisstil, wenn die Hillsong-Lieder kommen oder doch eher die aus Bad Gandersheim? Wie müsste es sein? Oder ist es doch der Pfingstjubel? Dann haben wir die gesegnete Zeit. Wie ist es vom Stil? Wenn hier nur zwei Leute auf einmal stehen, macht das dann einen Unterschied? Ist es auf einmal, ja, also irgendwie, ja, so richtig kommt der Geist nicht zum Wirken? Oder muss die volle Besetzung da sein? Dann ist es toll. Ich mag das total. Ich mag auch Schlagzeug. Also ich könnte es auch jeden Sonntag hier rockiger haben, vom Stil. Wie ist das? Wann würdest du sagen, das ist gut? Damit du das als gut empfindest. Ihr habt was vor Augen, ja? Voll gemein von mir. Ich habe euch jetzt voll auf die falsche Fährte geführt. Denn die Frage ist ja, geht es darum, dass du den Lobpreis gut findest? Oder geht es darum, dass Gott den Lobpreis gut findet? Jetzt kommen wir ganz schnell aus der Ich-Perspektive. Ja, das ist so das Naheliegende. Es geht um mich. Wann empfinde ich das als gut? Wann empfinde ich das als gesegnet, als eine richtig gute Zeit? Aber eigentlich geht es doch bei Anbetung und Lobpreis, da sind wir letztes Mal so ein bisschen, warum machen wir das eigentlich, drauf gekommen. Es geht ja eigentlich dabei um Gott. Es geht darum, Gott etwas zu bringen. Also müssten wir doch fragen, wann findet Gott das gut? Wann würde der sagen, das hat mir gefallen, das mag ich. Da würde ich wieder hingehen. Die würde ich zu mir nach Hause einladen, damit die es bei mir zu Hause machen. Wann würde Gott das sagen? Hat Gott da auch einen Lieblingsmusikstil? Wie sollte der Lobpreis sein, damit Gott ihn gut findet, damit Gott Gefallen dran hat? Und ich möchte noch einmal beten mit uns und dann in einen Bibeltext hineinschauen. Himmlischer Vater, ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür, dass du Freude daran hast, wenn wir zu dir kommen, dass du Freude daran hast, wenn wir uns dein Herz für dich aufmachen. Und ich möchte dich einfach bitten für heute Morgen, dass wir uns von all den äußeren Umständen mal nicht beeinflussen lassen, sondern dass dein Heiliger Geist wie ich an uns wirken kann, dass du in unser Leben hineinsprichst. Ich möchte dich bitten, dass du mich gebrauchen kannst, dass du dein Wort uns wie ich öffnest und uns sagst, was da drin steht, dass das in unserem Leben eine Veränderung bringt. Amen. Und ich möchte mal einen Blick in den zweiten Teil der Bibel werfen, und zwar ins Matthäus-Evangelium. Und zur besseren Einordnung die Geschichte erzähle ich nochmal kurz was zur Situation. Und zwar geht es in dieser Story darum, das ist die letzten Tage vor der Kreuzigung Jesu, in der wir uns befinden. Es ist die Zeit des Passafestes. Alle männlichen Juden im Landkreis Jerusalem, also im Kreis von 30 Kilometern, müssen nach Jerusalem gehen, um dort das Passafest zu feiern. Und es war weniger ein Muss, also es gab zwar diese gesetzliche Vorschrift, aber eigentlich war es schon eine Feier, wo man auch gerne hingegangen ist, zusammen das Passafest zu feiern. Gedenken an den Auszug aus Ägypten, aus der Sklaverei. Und nicht nur aus diesem Umkreis von Jerusalem, sondern von der ganzen Welt sind Leute in diese Stadt hineingeströmt, in die Stadt Davids und wollen dort das Passafest gemeinsam feiern. Und man muss sich das vorstellen, diese Stadt ist richtig proppevoll. Ja, so ein Samstagmorgen 9:30 in Oldenburg, ja. Also ich gehe da nicht mehr in die Stadt, mir ist das zu voll, du quetschst dich da irgendwie durch, das ist ein Rangeln und Drängeln und keine Ahnung was. Und so muss das in Jerusalem auch gewesen sein. Ein Schieben und Quetschen. Jeder versucht noch eins der Lämmer zu ergattern, die man für dieses Fest braucht, ja. Also keine Ahnung, als Schafhirte bist du da richtig gut unterwegs gewesen. Die Bäcker sind auch schon seit Wochen am Backen für das ganze Brot, was gebraucht wird. Also man schätzt so, dass in Jerusalem 30.000 bis 50.000 Menschen zu der Zeit gelebt haben. Und während des, also so eine schöne Kleinstadt, ganz beschaulich, aber zur Zeit des Passafestes hat sich die Einwohnerzahl verdrei- oder vervierfacht. Das heißt, du hast auf einem Platz, wo 30.000 bis 50.000 Leute gelebt haben, auf einmal 120.000, 150.000 Leute, die alle in dieser Stadt sind. Also ist klar, du findest da keine Herberge mehr, da ist kein Platz mehr für dich. Du guckst, dass du irgendwie unter irgendeinem Baum oder in ihrem Garten oder auf irgendeiner Parkbank schläfst und bist froh, wenn du überhaupt irgendwie noch ein Dach über dem Kopf hast. Es ist proppevoll und diese Kleinstadt fängt an, so richtig zu pulsieren. Und wo viele Menschen auf einen Haufen kommen, da liegt an sich ja schon eine Spannung in der Luft. Ja? Wenn es so gedrängt ist, wenn es so voll ist, dann ist da irgendwie Reibung und man stößt aneinander. Wie auch immer, ist auf jeden Fall eine Spannung, liegt schon in der Luft, allein durch die Enge. Und gerade die Zeit des Passafestes, bei dem man die Befreiung aus der Sklaverei der Ägypter feierte, bei dem man ja irgendwie sich daran erinnert hat, was dort eigentlich geschehen ist vor langer, langer Zeit. Das hat man wieder hervorgeholt. Das war in den Köpfen der Leute die Erinnerung an das Vergangene. Und gleichzeitig hatte man auch, da man unter der Besatzung der Römer lebte, die Hoffnung, dass irgendwann der Befreier kommen würde, der ja sie aus der Besatzungsmacht der Römer befreien würde, da wieder rauszukommen. Und gerade an diesem religiösen Fest war die Erwartung, ja, die war so dicht, die war so eng, dass Leute, die da zusammenkamen, ja, du konntest es wie ich greifen, die Erwartung, die da war. Einmal das, was in der Vergangenheit war und das, worauf man gehofft hat, was geschehen würde. Und die Besatzungsmacht der Römer, die hat da sehr genau drauf geschaut. Also die haben möglichst alles, was gerade in dieser Zeit war, was dort aufgeploppt ist, im Keim erstickt. Man wollte den Frieden, den es gab, den wollte man auf keinen Fall irgendwie gefährden. Und in diese aufgeladene Szenerie hinein betritt Jesus mit seinen Jüngern die Bühne des Geschehens. Und ich glaube, Jesus hat diesen Moment sehr bewusst gewählt. Leute haben eine Erwartung auf das, was kommen wird. Die Stadt ist proppevoll, ja, wie so ein Pulverfass, was jederzeit explodieren könnte. Und Jesus wählt diesen Moment und genau dort kommt er hinein. Und wir lesen mal in Matthäus 21 die ersten 9 Verse. Kurz vor Jerusalem kamen Jesus und Jünger durch das Städtchen Betphage am Ölberg. Jesus schickte 2 der Jünger voraus. Geht in das Dorf dort, sagt er. Dort, wo ihr eine Eselin angebunden sehen, dort werdet ihr eine Eselin angebunden sehen und bei ihr ein Fohlen. Bindet die beiden los und bringt sie her. Wenn jemand fragt, was ihr da tut, dann sagt nur, der Herr braucht sie, man wird sie euch mitgeben. Müssen sehr großzügig gewesen sein, die Juden damals. Oder sie wussten, wer dieser Herr ist. Und Jesus hatte auch das schon vorbereitet. Wer weiß. Auf diese Weise wurde die Prophezeiung erfüllt, schreibt Matthäus. Sagt dem Volk Israel, seht, euer König kommt zu euch. Er ist sanftmütig und reitet auf einem Esel, ja auf dem Fohlen eines Esels, dem Jungen eines Lasttiers. Das ist eine Prophezeiung, die wir in Sacharja finden, im ersten Teil der Bibel, die, ich glaube, um die 400 Jahre, 500 Jahre vorher gegeben wurde. So wird der Befreier kommen, auf den ihr wartet. Ja, wenn du sagst, okay, ich schicke dich mal los und du sollst vorne an der Straße warten und wenn Angela Merkel vorbeikommt, die hat an ihrem Auto vorne so Fähnchen dran. Das ist das Erkennungszeichen. Und das ist allen Leuten hier bewusst. Wenn so ein Wagen vorfährt mit Fähnchen dran, das ist unser Mann. Und hier kommt eine Prophezeiung von Sacharja. Wenn euer König kommen wird, der wird auf einem solchen Eselsfohl kommen. Das ist das Erkennungszeichen. Die beiden Jünger taten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Tiere zu ihm, warfen ihre Mäntel über das Fohlen und er setzte sich darauf. Viele Menschen breiteten ihre Mäntel vor Jesus auf der Straße aus. Andere schnitten Zweige von den Bäumen und bestreuten den Weg damit. Er befand sich in der Mitte des Zuges und die Menge um ihn herum jubelte. Gelobt sei Gott für den Sohn Davids, gepriesen sei der im Namen des Herrn kommt, lobt Gott im höchsten Himmel. Die Juden hatten 500 Jahre zuvor diese Prophezeiung von Jesaja bekommen, diese Zusage, dass ein König kommen wird und sie von ihren Unterdrückern befreien wird. Und dieser König, so heißt es in der Prophetie, in dieser Voraussage, würde reitend auf diesem Eselsfohlen kommen, nach Jerusalem hineinraten. Und Jesus macht genau das. Also jetzt kann man natürlich sagen, was war zuerst da, Henne oder Ei? Ja, also wusste Gott, okay, Jesus wird so in die Stadt kommen und deswegen hatte Sacharja vorher gesagt, gib mal diese Prophezeiung oder ja, was war zuerst da? Hat Jesus sehr bewusst das genommen und hat gesagt, die Leute wissen, wen sie erwarten, wenn ich auf diesem Eselsfohlen komme. Und sie haben vor Augen, wer dort auf diesem Eselsfohlen sitzt. Also es ist den Leuten bewusst, wer da kommt und welchen Anspruch dieserjenige vertritt. Er war nicht irgendjemand, sondern es war der verheißene König. Oder hier halt irgendeiner, der dahergelaufen kommt und meint, er sei der König. Ja, wenn ich mich in so ein Auto setzen würde mit Fähnchen vorne dran, bin ich immer noch nicht Angela Merkel. Jesus ist sehr bewusst, was er dort tut. Er wollte die Menschen aufmerken lassen und er wählt genau diesen Zeitpunkt zu diesem Zeitgeschehen in Jerusalem, in dieser aufgeladenen Stadt, um die Menschen mit seinem Anspruch, König zu sein, zu konfrontieren. Das macht er nicht einfach so, sondern er sagt, ich bin der König, das ist mein Anspruch. Und sein Handeln ist nicht irgendwie unüberlegt und er ist auch nicht zu faul zum Laufen oder sonst irgendwas, sondern er will mit dieser Handlung ein sehr bewusstes Zeichen setzen. Durch die wissentliche Erfüllung der Voraussage macht er seinen Herrschaftsanspruch, seinen Anspruch, der verheißene König zu sein, deutlich und für jedermann sichtbar. Und zwar auch auf die Gefahr hin, dass die Römer mal ganz schnell kurzen Prozess machen. Denn sobald dort ein Tumult ist, werden die Römer zur Stelle und machen da schon einen Cut, weil die wollen den Frieden nicht gefährden. Jesus sagt, ich komme als König zu euch. Ich nehme auch den Platz eines Königs ein. Ja, ich bin König. Ich bin der verheißene Gottes. Da kommt einer und erhebt den Anspruch, König zu sein, also die oberste Instanz, das Zentrum aller Herrschaft. Und für die Juden war klar, hier kommt jemand, der den Anspruch erhebt, mein König zu sein. Ja, ein sanftmütiger und friedvoller König, auch das ist etwas, was durch dieses Eselsfohlen deutlich wird und ausgedrückt wird. Bei uns ist Esel ja eher so ein Schimpfwort, weil in der damaligen Zeit hattest du, wenn es ein König war, im Kampf, hat er auf dem Pferd geritten. Wenn er als friedvoller und sanftmütiger König kam, kam er auch auf einem Esel in eine Stadt hineingeritten. Auch das wird dadurch deutlich. Und auch in der Vorhersage aus der Haja steht das ja drin. Ein sanftmütiger König. Und nichtsdestotrotz erhebt auch ein sanftmütiger und friedvoller König letztlich einen Herrschaftsanspruch. Ich bin Herr. Jesus hat durch seine Handlung den Anspruch erhoben, König zu sein. Und wie reagieren die Menschen darauf? Sie breiten ihre Mäntel auf der Straße aus, damit Jesus hinüberreiten kann. Und ich weiß nicht, bei uns, wir würden das nicht machen, wenn jemand kommt. Also wir rollen vielleicht einen roten Teppich für Leute aus, für Staatsmänner. Ich habe auch nichts gefunden außerhalb dessen, was in dem Kontext das bedeuten konnte, sein Mantel auszulegen. Der einzige Hinweis, den finden wir in 2. Könige. Und dort kann man etwas darüber lesen. Dort passiert eine Salbung eines Königs von Jehu. Er wird König über Israel. Und die Reaktion der Freunde Jehus, nachdem sie erfahren, dass er zum König gesalbt wurde, ist welche? 2. Könige 9, Vers 13. Als sie das hörten, breiteten sie rasch ihre Mäntel auf den Stufen aus, ließen das Horn blasen und riefen, Jehu ist König. Also das, was eigentlich naheliegend ist, ist diese Reaktion der Leute eine Antwort auf den Anspruch Jesu gewesen ist. Ich bin König, ich erhebe den Anspruch, König und Herrscher zu sein. Und das, was die Leute tun, ist, sie nehmen ihren Mantel, legen ihn auf die Straße und sagen damit, ja, du bist König. Diesen Anspruch, den sehen wir, den hören wir und wir gehen darauf ein und sagen, okay, du bist auch Herrscher, du bist König. In der Elberfelder heißt es in Vers 9, ich kann es so schlecht sehen, habe ich nicht drauf, dann lese ich euch das vor. Die Volksmengen aber, die vor ihm hergingen und nachfolgten, riefen und sprachen, Hosanna, dem Sohn Davids, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn, Hosanna in der Höhe. Die Volksmenge hatte erkannt, wer da eigentlich auf dem Esel dahergeritten kommt. Sie bezeugen, Jesus, du bist König, deshalb breiten wir unsere Mäntel vor dir auf und wir rufen das aus. Wir loben dich, wir preisen dich als denjenigen, der du bist. Und in der letzten Woche habe ich ja kurz so eine Unterscheidung gemacht zwischen Lobpreis und Anbetung. Und ich glaube, dass man auch in dieser Situation diese Unterscheidung sehen kann. Den Mantel auszubreiten hat etwas mit Anbetung zu tun. Ich ordne mich diesem Herrn, diesem König unter. Ich anerkenne das, dass er sagt, ich bin Herr, ich bin Herrscher, ich bin König über dein Leben. Ich breite meinen Mantel aus und gleichzeitig bringe ich einen Lobpreis mit diesem Hosanna. Du bist der Sohn Gottes. Und das Wörtchen Hosanna heißt ja so viel wie Herr, hilf uns, errette uns. Wir haben ja gerade die Osterzeit hinter uns, wo es darum geht, Jesus gibt sein Leben für mich, kauft mich frei, schenkt mir ein Leben und ermöglicht mir letztlich eine Gottesbeziehung. Und all das steckt ja in diesem Hosanna mit drin, in dem du hast mich erkauft, du hast mich frei gemacht, du hast mich rausgezogen, was doch allen Lobpreis dieser Welt wert ist. Und all das steckt in diesem Hosanna letztlich mit drin. Und einerseits kommt Jesus als Erlöser, als Retter, das könnte man sagen, ist die eine Seite einer Hand. Die Innenseite. Da steht drauf, ich bin dein Erlöser. Ich kaufe dich frei. Ich hole dich aus einem gottfernen Leben raus. Und auf der anderen Seite dieser Hand steht drauf, ich bin Herr und ich bin König. Herrschaft über meinem Leben. Und diese Hand streckt Jesus dir letztlich entgegen. Wo er sagt, ich hole dich raus aus deinem Leben. Aus einem Leben ohne Gott, vielleicht ein Leben ohne Sinn, vielleicht ein Leben, was ja nicht nur sinnlos erscheint, sondern ein Leben voller Bitterkeit, voller Neid, voller Eifersucht. Daraus will ich dich erlösen, neues Leben mit Gott geben. Das ist die eine Seite, die Hand der Erlösung, die Seite der Erlösung. Und auf der anderen Seite steht aber drauf, ich bin Herr und König über deinem Leben. Ja, ein liebevoller und sanftmütiger König, aber auch dieser König sagt, ich möchte über dein Leben regieren. Und wenn du diese Hand greifst, greifst du beide Seiten. Er ist dein Erlöser und ist dein Herr. Er hat einen Herrschaftsanspruch über deinem Leben. Und die Botschaft der Bibel ist, Jesus ist Herr und er ist Erlöser zugleich. Und ich finde das wichtig, dass wir genau das vor Augen haben. Beides ist Teil dessen, den wir anbeten, dem wir unseren Lobpreis bringen. Denn ich glaube, wenn du weißt, wen du anbetest, ändert dies, wie du anbetest. Wenn wir uns vor Augen halten, wen beten wir eigentlich an, wem bringen wir unseren Lobpreis, ändert das, wie wir unseren Lobpreis bringen. Ich habe hier angefangen mit irgendwelchen Formen, wie sollte der Lobpreis sein und wann ist er gut und wann gefällt er Gott. Ich glaube, entscheidend ist zu wissen, wen beten wir eigentlich an und das macht etwas mit unserem Herzen oder sollte etwas mit unserem Herzen machen. Mein Erlöser, ewige Dankbarkeit und gleichzeitig der Herr in meinem Leben, der einen Anspruch an mein Leben hat. Vielleicht hast du erwartet, dass ich etwas dazu sage, ob die Musik sonntags morgens lauter oder leiser sein sollte, fetziger oder ruhiger, mehr englische oder vielleicht doch mal französische Lieder, ob wir alle andächtig auf unseren Stühlen sitzen dürfen oder ob wir alle durch die Gegend hüpfen müssen. Ich glaube, das ist alles überhaupt nicht der Punkt. Der Kern ist, wen betest du an? Wem bringst du deinen Lobpreis? Und ich muss ganz ehrlich sein, ich habe so viele Momente, wo ich mich selber daran erinnern kann, wo ich hier stehe, auch sonntags morgens. Ich singe mit, aber ich bin mir nicht dessen bewusst, wem ich dort eigentlich meinen Lobpreis bringe, wen ich dort anbete. Und ich glaube, darauf zurückzukommen, wem bete ich dort eigentlich an? Und das vor Augen zu haben und darüber sich bewusst zu sein, ich glaube, das ist letztlich auch der entscheidende Punkt, der Gott gefallen wird. Wenn dein Lobpreis aus diesem Herzen kommt, Jesus ist mein Herr und mein Erlöser, und das vor Augen zu haben und dann Anbetung zu bringen, dann ist es etwas, was Gott gefällt. Diese Art gefällt Gott. Bei der Volksmenge, die hatten das vor Augen, und da hatte es eine Auswirkung, das, was sie im Herzen erkannt haben, das, was sie vor Augen haben, das haben sie letztlich auch nach außen getragen. Das war das, was dann sichtbar war. Sie haben gejubelt, haben Palmenzweige auf den Boden gelegt, ihre Mäntel ausgebreitet und Jesus einen Weg gebahnt. Sie haben sich um ihn geschart und ihn als König und Erlöser bejubelt. Da steckt Leidenschaft drin. Aber zuerst war da etwas in ihrem Herzen, was sie erkannt haben. Ich glaube, es wäre falsch zu sagen, wir müssten äußerlich Lobpreis so oder so gestalten. Das Entscheidende steckt da drin. Und das hat letztlich aber auch eine Auswirkung. Das können wir bei den Leuten dort schön sehen. Und die Form kann immer erst an zweiter oder dritter Stelle stehen. Entscheidend ist immer der Inhalt. Und deswegen müssen wir uns, glaube ich, immer wieder fragen, ist Jesus für mich Erlöser und Herr? Diese beiden Komponenten, Erlöser und Herr, hat er mich herausgekauft aus meinem alten Leben? Und ordne ich mein Leben ihm unter? Oder ist mir eigentlich egal, was seine Meinung zu meinem Leben ist? Weil dann ist er nicht mein Herr. Und es geht aber nur beides zusammen. Ich habe euch mal ein kleines Video mitgebracht. Und das wird natürlich nie auf unsere Gemeinde zutreffen. Und bitte versteht das nicht als Anklage, sondern eher als eine charmante Art und Weise, sich mal selbst zu reflektieren, was das Thema Lobpreis auch an einem Sonntagmorgen angeht. Ich fand es sehr lustig, ich habe mich an der einen oder anderen Stelle ertappt. Genau.
Ich will für dich am Sonntag singen, von deiner Liebe sing ich nur sonntags. Ich will für dich am Sonntag singen, und am Montag ist das Geschichte.
Ja, dies Lied ist noch brandneu, aus Prinzip sing ich das nicht. Mir das Lied erst einmal vor und währenddessen setz ich mich auf meinen Sitzplatz hin. Und wenn ich das Lied dann nicht mag, wiederhole ich dieses Ritual jeden Sonntag wieder neu.
Du großer Gott, wenn ich mich jetzt betrachtet, dann finde ich meine Haare wirklich toll. Und wenn ich dann die Hände zu dir hebe, passt der Nagellack zu meinem Kleid.
Wer singt neben mir so schief? Trifft er auch mal einen Ton?
Ich sing, ich erhebe meine Hände, aber machen tu ich's nicht.
Wie toll ist dies Lied, ich liebe es, wie schön die Melodie, Gänsehaut, ich seh.
Ich kann es nicht mehr hören. Die Emotionen spiele ich nur für euch.
Ich allein soll Zentrum sein. Die ganze Welt dreht sich nur um mich und spielt ihr nicht mein Lieblingslied, dann ist Gott nicht hier.
Und wenn's am Sonntag
Sonntag mal wieder heiß ist. Es regnet, stimmt, oder schneit, dann bleib ich lieber gleich ganz zu Hause. 10.000 Gründe finde ich dafür.
Habt ihr euch auch an einer Stelle erwischt? Also ich mit den Haaren. Nein, Quatsch. Lass uns mal eine Stelle aus Kolosser 3 lesen, Vers 16. Gebt den Worten von Christus viel Raum in euren Herzen. Gebraucht seine Worte weise, um einander zu lehren und zu ermahnen. Singt Gott aus ganzem Herzen Psalmen, Lobgesänge und geistliche Lieder. Hat Jesus Raum in meinem Herzen? Nimmt er Platz in meinem Leben ein? Haben er und seine Worte Gewicht? Seine Weisung, hat das irgendeinen Anspruch in meinem Leben? Macht das etwas mit mir? Ist er wirklich der Entscheidende, der Erlöser und Herr? Dann folgt daraus, dass ich Gott aus ganzem Herzen singe, meinen Lobpreis bringe, ihm Psalmen singe, geistliche Lieder singe. Und das ist etwas, was in erster Linie von innen heraus entsteht, aber was auch eine Auswirkung nach außen hat. Und wenn das der Fall ist, dann geht es im Lobpreis nämlich nicht mehr darum, ob es meine Lieblingslieder sind. Ob es mein Stil ist. Dann geht es nicht darum, dass sonntagsmorgen von 10.30 Uhr bis 11 Uhr Hitparade von Jürgen ist oder von wem auch immer. Das ist nämlich überhaupt nicht der Kern. Es ist ja eh so, die Lieder, die mir gefallen, gefallen meinem Nachbarn wahrscheinlich schon wieder nicht mehr. Aber darum geht es gar nicht. Einfach mal darin die Kreativität Gottes erkennen. Ja, Menschen sind unterschiedlich, wir haben unterschiedliche Geschmäcker. Es gibt auch Leute, die mögen Schlager. Ich habe noch keine Gemeinde gefunden, die Lobpreis in Form von Schlager, also vom Musikstil spielt. Wer weiß, vielleicht wäre das mal was. Es geht nicht um den Stil, sondern es geht um dein und um mein Herz. Nicht der Stil ist entscheidend, ob der Lobpreis gut ist oder nicht, sondern meine Herzensausrichtung auf Gott. Und dann ist auch nicht die Band, die hier vorne steht, das Lobpreisteam. Da habe ich ein bisschen drüber nachgedacht. Eigentlich ist der Name Lobpreisteam eigentlich ein bisschen irreführend. Also ihr könnt auch weiter so heißen. Aber weil das ist eine Band, die leiten uns an, die unterstützen uns. Aber das Lobpreisteam links und rechts von dir und bist du selber. Das ist nicht die Leute hier vorne. Sondern ich bin's und du bist es. Wir sind eigentlich das Lobpreisteam. Und ich möchte noch auf zwei Punkte eingehen, wo das Thema Gefühle und Emotionen reinkommt. Weil das ist bei Lobpreis immer irgendwie auch ein Thema. Gefühle, die angeregt werden, Emotionen, die wir haben. Und die Volksmenge hat Jesus zugejubelt. Sie haben das, was in ihren Herzen war, nach außen gekehrt. Es ist sichtbar geworden. Und ich möchte an dieser Stelle einfach mal eine Lanze dafür brechen, dass wir auch während der Lobpreiszeit aus uns herauskommen dürfen. Nicht müssen, aber dürfen. Wir dürfen zeigen, was wir empfinden. Ja, ich weiß, wir sind deutsch oder wir leben in einer deutschen Kultur und wir sind weder orientalisch noch afrikanisch geprägt. Ja, stimmt. Aber ich denke, wenn wir uns freuen, dann darf das auch einen Ausdruck nach außen finden. Dann darf man uns das auch ansehen. Und ich sage nicht, dass wir alle durch die Gegend hüpfen müssen, dass wir alle springen müssen, dass wir alle happy clappy machen. Und Gott geht es nicht um unseren äußeren Frömmigkeitsstil. Aber wenn mich mein Inneres dazu bewegt, mein Äußeres zu beeinflussen, dann darf es das in der Regel auch. Und dann darf es das auch sonntags morgens. Wenn ich Gefühle von Freude oder Dankbarkeit habe, warum sollte ich sie nicht auch zeigen dürfen? Habt ihr schon mal ein Fußballspiel gesehen, wo 80.000 Zuschauer sitzen regungslos auf ihren Plätzen? Ja, sollte das der Fall sein, entspricht dieses Ende für das Spiel. Es ist entweder totlangweilig, es ist nichts los, es geht um nichts, ein Regionalligaspiel mit 80.000 Zuschauern passt nicht, egal. Es geht um nichts, irgendwie Mittelfeld der Bundesliga, es macht nichts aus. Aber wenn du das Champions League Finale hast und dort sitzen 80.000 Leute, die sitzen da nicht so. Sondern da geht es um etwas. Da sind Emotionen im Spiel, das drückt man auch aus, da ist man voll dabei, das begeistert einen, man zittert, es ergreift einen einfach. Und nochmal, es geht nicht um die äußere Form, aber es geht darum, dass das, was ich innen habe, auch nach außen kommen darf. Ich habe vor einiger Zeit einen sehr nachdenkenswerten Satz gehört, der hieß, wenn Gefühle keinen körperlichen Ausdruck finden, muss man sich fragen, ob diese echt sind. Und ich stelle mir die Frage wie ich selber. Und es geht ja nicht darum, eine Begeisterung vorzutäuschen, aber sich selbst mal zu reflektieren, wie ist eigentlich meine Beziehung zu Jesus? Bin ich wirklich von Jesus begeistert? Also ich meine, wir sagen das ganz leicht, aber ist da wie ich was von mir? Oder ist es einfach mal wieder Zeit, mir die Zeit für Jesus zu nehmen, um wieder eine neue Leidenschaft und Begeisterung für Jesus zu bekommen? Weil wir singen es ja ganz oft, Jesus, wir sind von dir begeistert. Jesus, wir lieben deine Gegenwart. Jesus, voller Dankbarkeit stehen wir vor dir. Ja, wenn das so ist, dann drückt das eigentlich auch irgendetwas nach außen in mir aus. Und wenn es nur meine Mundwinkel sind. Jesus, voller Ehrfurcht kommen wir zu dir. Wie könnte sowas aussehen? Also wenn es wirklich so ist, dann bleibt das eigentlich nicht nur innen. Ich weiß, wir werden auch irgendwo Grenzen haben und nicht jeder macht hier jetzt, was er will. Aber ich glaube, einen gewissen Freiraum dürfen wir durchaus haben. Also all das, was ich vielleicht in meiner privaten Lobpreiszeit mache, ich weiß von Daniel, hat er mal erzählt. Daniel, bist du da? Ich darf es bestimmt trotzdem erzählen, wenn er mir erzählt, ja, wenn er betet, dann boxt er mal, ja, und so. Das weiß ich nicht, ob wir das hier jetzt auch machen müssen, aber hat ja schon auch einen öffentlichen Rahmen. Aber ich glaube, Dinge dürfen auch mal nach draußen kommen. Und der andere Punkt ist mit Gefühlen ja so, wir lassen uns so leicht von Gefühlen leiten, obwohl wir eigentlich wissen, dass es gar nicht so klug ist. Ja, mir geht's heute nicht gut. Ich fühle mich nicht danach. Und wenn ich jetzt da irgendwie meine Arme erheben würde oder sonst irgendwas, dann wäre das ja gar nicht ehrlich, wenn ich Gott jetzt aus Herzen anbeten würde. Mir geht's ja eigentlich gar nicht gut. Ich glaube, dann zu sagen, ich würde mich selbst belügen, weil mir geht's ja nicht so gut, meine Gefühle gehen ja in eine andere Richtung, dann klingt das klüger, als es in Wirklichkeit ist. Ich weiß, dass es Zeiten gibt, die schwer sind. Zeiten der Trauer, Zeiten von Krankheit, Zeiten, in denen man nicht weiß, wo Gott eigentlich ist, wo man fertig ist, sich vielleicht fragt, warum bin ich eigentlich überhaupt gerade hier? Man ist am Verzweifeln. Und dann kann ich verstehen, dass man nicht freudestrahlend, jubelnd und klatschend im Lobpreis steht. Aber ich glaube, dass gerade in diesen Zeiten die Entscheidung, Gott doch anzubeten, ein Segen für dein Leben sein wird. Nachdem Jesus nach Jerusalem hineingeritten ist, geht er in den Tempel, räumt er mal so richtig auf, heilt Menschen von ihren Krankheiten und dann lesen wir in Matthäus 21, in Vers 15 und 16. Als aber die hohen Priester und die Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel schrien und sagten, Hosanna dem Sohn Davids, wurden sie unwillig und sprachen zu ihm, hörst du, was diese sagen? Jesus aber sprach zu ihnen, ihr habt ihn nie gelesen, aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet. Und es ist sehr spannend, sich mal den Psalm anzugucken, auf den Jesus da eingeht, den Jesus hervorholt. Steht Psalm 8, der Vers 3 ist das. Dort steht, aus dem Munde der Kinder und Säuglinge hast du Macht gegründet wegen deiner Bedränger, um zum Schweigen zu bringen den Feind und den Rachgierigen. Könnt ihr euch das hier mal angucken, die Unterschiede. Bei dem einen sagt, im Psalm steht eigentlich etwas von Macht gegründet und Jesus scheint das zu interpretieren und sagt, aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet. Er scheint diesen Vers auszulegen. Das Wort gegründet kommt in der Bibel relativ häufig vor und wird eigentlich dafür gebraucht und übersetzt als ein Fundament legen. Ja, das Fundament eines Hauses, eines Tempels oder ähnliches. Und genau das tut Lobpreis, glaube ich, auch. Es legt ein Fundament für Macht. Vielleicht fühlst du dich heute schwach, ausgelaugt, geistlich total am Boden, vielleicht auch körperlich. Und Lobpreis kann ein Fundament für Stärke in deinem Leben legen. Jesus sagte, es ist die Art, wie Gott ein Fundament für seine Kraft in dein Leben hineinlegt. Und der Ausdruck zum Schweigen bringen im Psalm 8, auch das fand ich noch sehr interessant und einfach auch ermutigend. Dieser Ausdruck zum Schweigen bringen bedeutet wörtlich für Ruhe sorgen, etwas am Voranschreiten hindern. Und ich glaube, Lobpreis bringt den Teufel zum Schweigen, dort, wo er dich anklagt, dort, wo er dich fertig macht. Lobe Gott, bete ihn an und der Teufel wird zum Schweigen kommen. Wenn du geplagt bist und Gott preist, wird das deine Seele nach oben ziehen. Es gibt dieses alte Sprichwort, in dem das eigentlich auch schon drin steckt. Danken schützt vor Wanken und Loben zieht nach droben oder so, ne? Warum ist das so? Weil du den an erste Stelle setzt, dessen Hand du ergriffen hast, deinen Erlöser und deinen Herrn. Den setzt du in dem Moment an erste Stelle, nicht deine Probleme, sondern den, der dich erlöst hat, der dich erkauft hat, der Herr über deinem Leben ist. Und die Frage ist, willst du die Kraft Gottes in deinem Leben, in deiner Ehe, in deiner Familie, in deinen Finanzen, in deinen Alltagssituationen erleben? Dann bete Gott an. Lass uns gemeinsam aufstehen, ich möchte noch mit uns beten. Jesus Christus, ich danke dir von Herzen dafür, dass du alles gegeben hast, dass du nicht zurückgehalten hast, um uns zu erkaufen und uns dann die Hand entgegenzustrecken, die sagt, ich möchte dich herausholen aus der Sünde, aus einem gottfernen Leben. Ich möchte dich herausholen und in die Gegenwart Gottes stellen. Ich möchte Beziehungen ermöglichen, dass du mit mir Kontakt haben kannst. Und ich danke dir dafür, dass du auch Herr über meinem Leben bist. Ich danke dir dafür, dass du Herr über unserem Leben sein willst und dass du diesen Anspruch hast und dass du ihn ausdrückst. Und ich möchte dich bitten, dass wir uns dessen immer wieder bewusst sind, dass du Herr bei unserem Leben bist und dass du aber ein guter Herr bist, ein sanftmütiger und dass dein Joch leicht ist, dass es sanft ist. Ich möchte dich bitten, dass du in unser Leben hineinsprichst und ich möchte dich einfach bitten, dass wir dich erkennen, wer du wirklich bist, weil das die Art unseres Lobpreises, unserer Anbetung verändern wird. Gott, ich möchte dich bitten, dass du uns das jetzt in diesem Moment in die Herzen schenkst, diese Erkenntnis darüber, wer du eigentlich bist. Gott, wir danken dir dafür, dass wir dich gemeinsam anbeten und loben können, dass wir das jetzt in einer Zeit gemeinsam tun können. Und ich möchte dich bitten, dass du ja wirklich ein Fundament in unserem Leben dadurch legst, dass du Kraft in unserem Leben wirksam werden lässt, dass wir auch das erleben dürfen. Amen. Brauchst du den?